So. Kleiner Scherz. So, der Onkel fängt jetzt an, ja. Wie mein alter Matheprofessor in partielle Differentialgleichung immer gesagt hat, bitte beruhigen Sie sich. War Russe. So, bitte beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich, Onkel spricht. Auch wenn leise. So. Gut, nachdem wir jetzt alle wach sind, bitte nochmal um Verzeihung. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wer von Ihnen denkt jetzt nicht, dass er in der Informatikvorlesung sitzt? Das ist gut, weil vorhin wollte nämlich irgend so ein Herr noch eine andere Vorlesung hier drin halten. Hätte ja sein können, dass so die Hälfte jetzt irgendwas über Proteomics hören will. Habe ich leider keine Ahnung. Ja. Von Informatik, naja, so ab und zu ein bisschen Ahnung. Deswegen werden wir uns jetzt nochmal da reinbegeben. Das war das, mit dem wir heute Morgen sozusagen frühzeitig aufgehört haben, ja, wegen meiner Terminlegasthenie. Sie haben es schon bemerkt, ja, der Gro hat es nicht so mit Zahlen, beziehungsweise zumindest dann, wenn Sie Zeiten bezeichnen, ja. Was wir hier gemacht hatten, war, wir haben uns angeguckt, was ist denn Informatik? Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, also jetzt von der Folie mit viermal Fieberthermometer weiß ich immer noch nicht, was Informatik ist. Gut, meine Ausflucht würde natürlich sein, im Laufe des Semesters werden wir natürlich diesen Eindruck vertiefen. Ja. Um was es mir hier ging, war, dass wir sozusagen ausgehend hier von dieser Grobformel, also Informationen und deren Verarbeitung mit Computersystemen, dass wir uns da so ein bisschen angeguckt haben, was wir im Wesentlichen unter Informationen hier verstehen wollen. Und wir haben gesagt, was ganz wichtig ist, ist, dass alles, was wir in der Informatik verarbeiten, im Prinzip oder verarbeiten wollen, das sind Modellierungen realweltlicher Dinge, ja, also eigentlich in allen Fällen. Und diese Modellierungen realweltlicher Dinge haben dann schlussendlich also eine Gestalt, dass die Informationen repräsentiert werden in Form von Daten. Ja, das heißt modelliert, repräsentiert. Und diese Repräsentation hat eine festgelegte Syntax und eine festgelegte Semantik. Ja. Nochmal ein Beispiel. Sie wissen, wir machen Social Computing und einer meiner Doktoranden und ich, wir überlegen uns, wie man soziale Beziehungen formal charakterisieren kann. Ja. Unter anderem mittlerweile in Bezug auf thematischen Einfluss. Ich hatte das schon erwähnt, wer beeinflusst wen im Web. Am Anfang sind wir aber mit dem naiven Versuch gestartet, das ontologisch zu machen. Ja? Das heißt also, auf einer Konferenz hatte ich auch mal einen Psychologen getroffen, habe ihn gefragt, sag mal, in deiner Fachdisziplin gibt es da nicht eine Taxonomie menschlicher Beziehung, ja? Wo halt Gspusi eine Unterklasse von Partner ist. Ja? Und da sagt er, also der Mensch hat mich ganz entrüstet angesehen und meinte, auf so eine Schwachsinnsidee könne auch nur ein Informatiker kommen, weil die sozialpsychologische Realität ja viel komplexer sei. Habe ich ihm gesagt, ja, das mag sein, dass das sehr viel komplexer ist, aber wir müssen es mathematisch repräsentieren. Ja? Also entweder eine Beziehung ist Element von Gspusi oder sie ist nicht Element von Gspusi, bestenfalls noch zu einem Grad X. Ja, und gut, auch das echte Leben hat da wieder seinen Niederschlag. Wie auch immer, das sind also Dinge, wo wir auch komplexe soziale, politische, wirtschaftliche und so weiter Sachverhalte eben in Form von Daten schlussendlich modellieren und repräsentieren wollen. Und dann das untere, wenn wir mal angekommen sind bei syntaktisch und semantisch formal definierten Daten, ja, dann können wir diese Repräsentierung, diese Codierung natürlich auch in andere Codierungen umwandeln. Ja? Das heißt, so eine Modellierung steht nicht unbedingt fest. Es gibt natürlich verlustbehaftete Codierung, wo Sie aus einem sozusagen, wenn Sie ein Farbbild haben, ja, also die Pixel in Farbe, können Sie natürlich daraus auch ein Schwarz-Weiß-Bild machen. Das ist im Prinzip auch eine Umcodierung, allerdings dann eine verlustbehaftete, weil die Farbinformationen schmeißen Sie ja weg. Ja. Die Umcodierung, die wir jetzt hier hatten, also von 3,9 auf 1,0011, die ist nicht verlustbehaftet. Das ist also praktisch eine, wo der Informationsgehalt, wie auch immer Sie den formal messen, auch da gibt's eine ganz eigene Theorie dazu, erhalten bleibt. Ja? Wichtig für uns ist nur, wir verarbeiten eben Daten, Stichwort Datenverarbeitung, und diese Daten sind eben Repräsentationen von Informationen. Und das ist das, was die Informatik macht. Wir haben gesagt, speichern, abbilden, übertragen, da kann ziemlich viel passieren. Ja? Und das ist das, mit dem wir uns zumindest ausschnittsweise auch beschäftigen wollen. Das haben wir auch schon angesehen. Deswegen lassen Sie uns gleich in die erste Domäne starten, nämlich Datenbanken und SQL. Vorab ein Wort zur Frage, wie soll ich lernen nochmal? Ich habe ja Ihnen heute Morgen schon einiges gesagt, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es Ihnen rate und habe Sie ermuntert, eben auch eigenständige Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel hierher zu kommen, nicht hierher zu kommen, die Aufgaben zu machen, sie nicht zu machen und diese Entscheidung halt möglichst konsequent verfolgen, sodass sie intern Sinn machen. Ja? Es gibt ja, wie Sie wissen, Menschen, die sehr audiovisuell orientiert sind beim Lernen. Das heißt, die davon profitieren, dass ihnen jemand irgendwas erklärt. Ja? Das sind typische Kandidatinnen und Kandidaten, die von Vorlesungen zumindest ein bisschen profitieren können. Ja? Dann gibt es Leute wie mich zum Beispiel, die von Vorlesungen überhaupt nicht profitieren, weil in meinem Gehirn ist der Mensch, der vorne steht, entweder immer einen Schritt zu weit oder einen Schritt hinten dran. Ja, also entweder ich langweile mich oder ich bin überfordert bei Vorträgen. Ja, dass das genau richtig ist, ist halt oftmals relativ selten der Fall, speziell bei komplexeren mathematischen Sachen. Deswegen bin ich ein Typ, der gerne mit Texten arbeitet. Also ich habe lieber ein Lehrbuch, ja, und ich weiß, welche Kapitel aus dem Lehrbuch ich lesen, verstehen und ja, memorieren soll, wenn das dann nachher dann auch gefragt ist. Und für die Leute, die eher textorientiert sind, ist es so, dass wir in jedem Teil der Vorlesung einen Hintergrundtext haben. Ja? Und für Datenbanken ist es speziell das Buch und auch, sagen wir mal, das Vorgehen von Herrn Kemper. Der Herr Kemper ist einer der bekanntesten Datenbankprofessoren in Deutschland und auch in der Fakultät für Informatik der TUM. Und er hat dieses Buch geschrieben, was Sie oben rechts sehen, Datenbanksysteme. Der Vorteil an diesem Buch ist, das gibt's in hundertfacher Ausführung in sämtlichen Lehrbuchsammlungen. Ja? Also mein Tipp ist wirklich für den Datenbankteil, da behandeln wir gerade mal die ersten 4 Kapitel oder so. Ja? Aber besorgen Sie sich das, also in Garching in der Lehrbuchsammlung gibt's da ganz viele, in der Innenstadt und hier stehen bestimmt auch noch irgendwo welche rum. Ja? Und wichtig ist, dass Sie ein halbwegs aktuelles nehmen. Aber das heißt, ich glaube, mittlerweile sind wir bei der 12. Auflage oder so. Es ist ziemlich wurscht, ob Sie jetzt die 10. oder die 11. oder was auch immer erwischen, weil die Grundlagen sind doch ziemlich die gleichen überall. Dann gibt es noch vom Martin Wimmer, mit dem ich auch mal das Vergnügen hatte, eine Vorlesung zusammen zu machen, zusammen mit Herrn Kemper das Übungsbuch Datenbanksysteme. Wir werden daraus einige Aufgaben besprechen. Wenn Sie für die Klausur lernen wollen und noch mehr machen wollen, da sind Aufgaben drin, die auch nicht jetzt so wahnsinnig schwierig sind. Und das Schöne, sind auch Lösungen drin. Ja? Beide Bücher gibt es, wie gesagt, in den Lehrbuchsammlungen. Und mir war wichtig, und das ist mir generell wichtig, bei all meinen Veranstaltungen, es gibt zu jeder Vorlesung genau einen Text. Ja? Es mag ja manchmal Dozenten geben, die sagen, so, hier ist meine Literaturliste und da sind dann halt 40 Bücher drauf. Ja, was soll das? Das ist komplett sinnfrei. Ja? Weil die Hauptaufgabe des Dozenten ist nicht erklären in erster Linie, weil sie wissen, aus der Anschauung Schule und Uni ist doch unterschiedlich, sondern die Hauptaufgabe, finde ich, ist Stoffauswahl und Strukturierung. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ein gutes Buch für sie ist. Kann eine gute Entscheidung sein oder eine schlechte, aber das ist die, die ich machen will und machen werde. Für Java haben wir eine Online-Ressource, das Java Tutorial. Ja, ist praktisch eine der klassisch kanonischen Ressourcen, um Java zu lernen. Und da kommen wir dann aber noch drauf in 2, 3, 4 Wochen, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja? Gut. So viel dazu. Gut. Also. Datenbanken. Warum fangen wir damit an? Warum machen wir das überhaupt? Naja, also warum machen wir es? Es war irgendwann mal eine Anforderung vom WZW für den Stoff dieser Veranstaltung. Ja? Wenn Sie jetzt in der Studienkommission sind oder da mitgestalten wollen oder andere Anforderungen für wichtig halten, auch da gilt die Sache, reden Sie mit mir, ich bin da flexibel. Ja, also wenn jetzt der Bioinformatiker zum Beispiel sagt, nee, ich brauche ganz andere Grundlagen, Kro, erklär denen mal was über, was weiß ich, logistische Regression, kein Ding, kann ich machen. Ja? Nur ich muss halt wissen. Was jetzt mein Kenntnisstand ist, die Damen und Herren sollen ein bisschen was über Datenbanken lernen. Gut, was haben Datenbanken mit Informatik zu tun? Naja, wie gesagt, eine typische Herausforderung der Informatik ist das Speichern von Daten. Ja, ich meine also, da habe ich heute Morgen schon vielfältige Beispiele gegeben und es leuchtet ja auch, glaube ich, unmittelbar ein, dass das eine Aufgabe ist. Also ein typisches System ist zum Beispiel TUM Online. Ja? Ich bin bei TUM, also Sie kennen ja die Studentensicht auf TUM Online, ja? Und TUM Online ist ja schon so, also manchmal hat so seine Tücken. Ja? Wenn man, wie ich, Schriftführer für einen Studiengang ist, dann entdeckt man die bösen Seiten von TUM Online. Ja? Ich bin da immer erinnert an die Schlusseinstellung From Dusk Till Dawn. Ja, wer hat den Film gesehen? Ja, zumindest einige. Ja, so, wenn man so diese 500 Untergeschosse der Vampire. Gut. Die ihn nicht gesehen haben, werden es nicht kapieren, ist auch egal. Aber TUM Online ist zum Beispiel, da liegt eine große Datenbank dahinter. Speichern ist jetzt natürlich nicht alles. Wir wollen natürlich diese Daten, wie gesagt, auch wieder rausholen. Und zwar wollen wir gezielte Informationsbedürfnisse mit dieser Datenbank später befriedigen. Das heißt, wir wollen Anfragen stellen. Und im Gegensatz zu einem Information Retrieval System wollen wir von der Datenbank eine extrem hohe Performance. Das heißt, wir wollen alle Antworten, die zu unserem Informationsbedarf passen, zu unserem Informationsbedürfnis, sollte ich sagen. Und wir wollen nur die dazu passen, später haben. Ja? Wenn Sie googeln, Google ist ein Information Retrieval System, ja, bisschen andere Klasse von Informatiksystem, dann kann es natürlich sein, dass Google auch Treffer liefert, die Ihrem Informationsbedürfnis nicht so ganz entsprechen oder überhaupt nicht entsprechen und schlimmer vielleicht noch, manche Dokumente, die dem Informationsbedürfnis entsprechen, nicht liefern. Ja? Das heißt, Information Retrieval arbeitet mit natürlicher Sprache. Ja, also die Webseiten werden von Google gecrawlt, in einen großen Index gepackt. Und wenn Sie Queries eingeben, dann ist das nichts anderes wie am Ende das Vergleichen von zwei sprachlichen Ausdrücken, nämlich Ihrem Query, Ihrer Anfrage und den vielen, vielen Dokumenten in Googles Datenbank. Ja? Und Google verwendet natürlich eine ganze Menge cleverer Heuristiken, um diese Passung besonders gut zu machen. Datenbanken sind da ein bisschen statischer, ein bisschen einfacher. Wie gesagt, wir erwarten aber auch 100% Precision. Das heißt, nur die richtigen Datenelemente, die zu meinem Bedürfnis passen sollen, zurückgeliefert werden und 100% Recall. Das heißt, es sollen auch alle zurückgeliefert werden. Ja? Speichern von Daten kann man, wie gesagt, mit Datenbanken machen. Nicht nur, ja, aber auch. Und ein Datenbankverwaltungssystem, abgekürzt DBMS, ist halt ein solches Informatiksystem, das den Zweck hat, hauptsächlich Daten zu speichern und effiziente Anfragen auf diesen Daten zu stellen. Informatiksystem werden wir nicht weiter definieren. Da verlassen wir uns wieder auf, sagen wir mal, eine intuitive Herangehensweise. Die Menge der in einer Datenbank gespeicherten Daten heißt Datenbasis. Und ich möchte neben dieser 100% Precision und Recall Geschichte. Das ist das, was hier unten sozusagen nochmal auf Deutsch formuliert ist. Ja, also Precision ist die Korrektheit und Recall, Precision ist ein Maß für die Korrektheit und Recall ein Maß für die Vollständigkeit. Wollen wir auch zum Beispiel solche Dinge haben, dass die Daten sicher gespeichert sind? Ja, das heißt also zum Beispiel durch Hacker, also gegenüber von Hackerangriffen geschützt. Ja. Sie sollen aber auch verlässlich gespeichert werden. Das heißt, es sollen nicht einfach irgendwelche Records verloren gehen. Ja. Das also entspricht im Englischen safe and secure. Ja, es sind nicht genau die gleichen Termini, haben ein bisschen andere Semantik. Und wenn ich sage, wir möchten effizient anfragen, da kommt wieder Zalando ins Spiel. Wenn Sie jetzt vor der Zalando-Webseite sitzen und sagen, gib mir mal alle Snakeskin Cowboy Boots, dann wollen Sie natürlich jetzt nicht 5 Minuten warten, bis das Ding die Snakeskin Cowboy Boots aus den ganzen Pumps und Ballerinas rausgesucht hat. Ja? Das heißt, das soll ja auch in Echtzeit quasi gehen. Das heißt, Sie wollen wenige Millisekunden Antwortzeiten haben. Gut. Was gibt es da für mögliche grundsätzliche Probleme? Eine Geschichte ist natürlich klar, Inkonsistenz. Ja? Wenn also in einem Teil Ihrer Datenbank ein bestimmter Schuh als Snakeskin Cowboy Boot bezeichnet wird und irgendwo anders der gleiche Schuh als Ballerina, dann haben Sie natürlich ein Problem. Ja? Das sind inkonsistente Daten. Redundante Daten kann es auch geben. Stellen Sie sich mal vor, statt eines zentralen Datenbankmanagementsystems hätten Sie einfach in der Firma so Zettelkästen. Ja? Also Teile der Schuhe liegen bei der Frau Müller irgendwo in der Schublade, die Kundendaten beim Herrn Meier auf einer Diskette oder irgendwas Altertümlichen. Was passiert dann? Naja, es passiert, dass vielleicht 2, 3 Mitarbeiter gleichzeitig mal einen Kunden ändern wollen. Der eine hat aber vielleicht eine Kopie der Kundendaten, ändert die Adresse, sagt es aber nicht der Frau Meier. Und so entstehen dann eben nicht nur Inkonsistenzen, sondern Inkonsistenzen durch Redundanz. Das heißt, wenn Sie ein bestimmtes Datum in der Firma sehr häufig an verschiedenen Stellen speichern, dann ist es aus vielen Gründen schlecht, insbesondere aus dem, dass wir inkonsistent werden können. Was natürlich auch damit einhergeht, ist, Sie müssen wahnsinnig viel rumrennen. Das heißt, in dieser fiktiven Firma, um an Ihre Daten zu kommen. Oder in Informatik-Sichtweise, Sie müssen viele Subsysteme ansprechen, um die Daten zusammenzusammeln. Da ist es natürlich viel besser. Wir haben ein zentrales Datenbankmanagementsystem. Das garantiert uns auch, dass wir mit mehreren Benutzern gleichzeitig mit dem System arbeiten können. Ja? Es gibt da nämlich einige trickreiche Konstellationen. Nehmen wir mal an, wir haben einen Nutzer A und einen Nutzer B. Ja? Und beide wollen die Adresse von einem Kunden ändern, aber auf verschiedene Weisen. Sagen wir mal, der eine schreibt will die Hausnummer auf 16 ändern, der andere will sie auf 18 ändern. Wer auch immer jetzt recht hat. Ja? Was wird passieren? Der erste Nutzer lädt sich aus der Datenbank sozusagen die Daten oder in anderer Weise, er macht einen SQL-Query, um diesen Record, diesen Eintrag, diese Zeile für den Benutzer, der in Frage steht, zu holen. Ja? Und dann schreibt er da dann eine 18 rein, macht ein neues Query und spielt das sozusagen wieder in die Datenbank zurück. Der Nutzer B macht genau das Gleiche, nur mit einer anderen Hausnummer. So, welche Hausnummer wird am Ende gewinnen? Naja, die zuletzt reingespeichert wird. Ja? Nehmen wir mal an, B speichert später als A. Weiß dann A, dass in der Datenbank der vielleicht falsche Eintrag steht? Nee, woher denn? Er hat die Daten genommen, geändert, zurückgespeichert, er denkt, alles ist okay. Ja? Nutzer B hat aber die Änderung einfach überbraten. Ja? Das heißt, wenn sowas nicht von einem Datenbankmanagementsystem abgefangen wird oder wenn da nicht entsprechende Alerts, die damit nur realisierbar sind, gemacht werden, dann können Sie natürlich auch viele Situationen haben, die nicht so schön sind. Ja? Genauso kann es passieren, wenn Sie über viele Informatiksysteme das verteilen, dass Daten verloren gehen, dass bestimmte Integritätsbedingungen nicht eingehalten werden. Ja? Also denken Sie mal an die alten Zeiten, als Ihre Studiendaten nicht in TUM Online gespeichert waren, sondern wo jeder Lehrstuhl noch Scheine ausgestellt hat und die dann irgendwie zentral nachher gemeldet wurden. Ja? Wenn zum Beispiel Sie zwei Seminare besuchen müssten, ja? Und Sie sind aber schlau und gehen zum einen Professor und sagen, ich will aber irgendwas über RNA-Viren machen. Und dann sagt der, prima, mach mal. Und Sie halten einen Vortrag über RNA-Viren. Und dann gehen Sie zu einem anderen Professor, ähnliches Fachgebiet. Wie wär's denn mit RNA-Viren als Seminarthema? Und dann sagt der, jo, super. Und dann halten Sie einfach den gleichen Vortrag nochmal. Am Ende haben Sie zwei Scheine, ja, von zwei Professoren. Was weiß ich, einen Titel Virologie und das andere Genetik, ja, beides mal irgendwas mit RNA, ja, und dann gehen Sie zum Studentensekretariat, legen die hin, vielen Dank, merkt kein Mensch, ja. Das ist zum Beispiel so eine Integritätsbedingung, das Thema darf nicht doppelt auftauchen. Das könnten Sie mit Datenbanken zumindest theoretisch machen, mit TUM Online in der Weise natürlich nicht unbedingt. Sicherheit ist auch ein Thema. Klar, Systeme sind dann leichter angreifbar, Stichwort ja kleinste Schwachstelle, wenn sie halt sehr verteilt und sehr heterogen sind. Ja? Das heißt, wenn Sie 20 verschiedene Schlüsselsysteme für Ihr Gebäude haben, ja, die einen Räume so, die anderen so, dann ist natürlich viel leichter reinzukommen. Dann nehmen Sie einfach das Schlüsselsystem, was am schwächsten ist, brechen da ein und dann war's das. Ja? Das können Sie natürlich auch vermeiden, wenn wir so ein Datenbankmanagementsystem haben. Und last but not least, die ganzen vorangegangenen Probleme können es natürlich bedingen, dass Sachen sehr teuer werden, wenn wir sehr viel heterogene Geschichten haben. Ja? Stichwort Zalando wieder. Ja? Sie haben eine Datenbank, die hat jemand mal entworfen und Ihre ganzen Leute, die Webdesigner, die Product Manager, die Leute, die Business Intelligence machen, all diese Menschen greifen auf die gleiche Datenbank zurück. Ja? Also der Operationale, der fürs Web zuständig ist, der schreibt natürlich seine Webseiten so, dass sie die Schuhe und die Kundendaten und das alles aus dieser Datenbank rausholen, dann schön in HTML formatieren und an die Kundin, den Kunden ausliefern, im Webserver. Und der Business Intelligence Mann wird halt hingehen, sich nachts einen Snapshot von der Datenbank ziehen und dann daraus eine neue Datenbank bauen, die dem Management zum Beispiel es erlaubt zu adressieren, was wird denn jetzt häufiger verkauft, Ballerinas oder Snakeskin Boots. Ja? Das will man natürlich nicht an der Day-to-Day-Datenbank machen, deswegen gibt es halt diese Snapshots. Und es ist viel schöner, wenn das natürlich alles zentral ist, als wenn jeder da seinen eigenen Krempel macht. Das wäre entsprechend eben sehr teuer. Gut. Wir haben bei einem Datenbanksystem verschiedene Abstraktionsebenen. Und diese Abstraktionen sind ja in der Informatik, wie wir gesehen haben, sehr wichtig. Sie wird es kaum interessieren, wie auf der alleruntersten Ebene die Daten wirklich organisiert sind. Ja, wie also zum Beispiel MySQL oder Oracle Effizienz garantiert. Das sind in der Regel irgendwelche Baumstrukturen. Wir werden bei den Datenstrukturen zumindest ein bisschen auf die Prinzipien noch draufkommen. Aber im Grunde interessiert es eigentlich keinen. Ja? Wie beim Auto uns nicht interessiert, was passiert, wenn wir den Zündschlüssel rumdrehen, Hauptsache das Auto fährt nach vorne. Ja? Wir unterscheiden also die physische Ebene, wo Daten wirklich repräsentiert und in Datenstrukturen gespeichert werden. Das ist sozusagen die Implementierung der Datenbank. Dann gibt es eine logische Ebene, mit der werden wir uns hier sehr viel beschäftigen. Also wie ist die Struktur der Tabellen? Speichere ich die Adressen zusammen mit den Schuhen oder die Schuhe und die Adressen extra und mache dann eine Verbindung aus beiden? Das sind Modellierungsfragen, logische Modellierungsfragen, die für uns sehr wichtig sind. Und dann haben wir noch Sichten. Sichten formalisieren einfach den Gedanken, dass zum Beispiel in der Firma nicht jeder alles wissen muss. Ja? Das heißt also, der Vertriebsmensch kann auf die Datenbank eine andere Sicht haben als jetzt der Business Intelligence Mann oder der Webdesign. Ja? Und das ist auch ganz wichtig, denn das dient wieder der Komplexitätsreduktion. Ja? Wenn Sie zum Beispiel jetzt Ihren Laptop aufklappen und da einen Desktop sehen, ja, von Ihrem Betriebssystem, dann muss dieses UI-Element, dieses User-Interface-Element Ihnen den richtigen Zugriff auf die richtigen Dienste geben, aber alles andere, was Sie gerade nicht interessiert, möglichst verbergen. Ja, das ist effizient und effektiv. Und in der Hinsicht dienen Sichten also dazu, im Prinzip die Nützlichkeit der Datenbank noch weiter zu fördern. Jetzt haben wir zwei Arten von sogenannten Datenunabhängigkeiten. Ja? Und zwar ist eigentlich am allerwichtigsten im Hinblick auf die Abstraktion diese physische Datenunabhängigkeit. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Sie eine logische Ebene oder eine Sichtenebene haben können, unabhängig davon, wie diese physikalisch oder physisch implementiert ist, wie also die Datenstrukturen genau sind, in denen jetzt diese ganzen Zalando-Daten abgespeichert werden. Ja? Sie können also theoretisch zum Beispiel als Manager die Entscheidung treffen, ich wechsle mal die physische Ebene sozusagen aus, ja, weil wir noch effizienter werden wollen, lasse aber die ganzen Webseiten, die ganze Business Intelligence, alle Leute, die nur über Sichten und auf über logische Ebene zugreifen, die lasse ich mal in Ruhe. Ja? Und das ist ja ein ganz wesentliches Element von Abstraktion. Sie können also das, was abstrahiert wird, das Innen, können Sie auswechseln, ohne dass Sie die Abstraktion selbst, die also Leute von außen benutzen, ändern müssen. Das werden wir auch wiedersehen beim Programmieren. Deswegen machen wir zum Beispiel objektorientiertes Programmieren. Ja? Wie bestimmte Dinge realisiert sind, ist egal. Sie müssen nur von außen weiterhin auf eine bestimmte Art zugreifbar bleiben. Dann gibt es noch die logische Datenunabhängigkeit, wo jetzt zum Beispiel gewisse Sichten, sagen wir mal, jetzt von der logischen Ebene unabhängig sind oder bestimmte Programmstrukturen von der logischen Ebene unabhängig sind. Das ist, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, auch wiederum aus logischen Gründen nicht ohne weiteres möglich. Ja? Das heißt also, da kann man zwar vielleicht Dinge auffangen, wie dass jetzt eine Tabelle mal umbenannt wurde, aber die grundsätzlichen strukturellen Entscheidungen auf der logischen Ebene, die wird man nicht so ohne weiteres durch Abstraktion los. Ja? Gut. Gut, das nur so ganz allgemein zur Einführung. Was wir jetzt als erstes machen wollen, ist unsere Welt modellieren, die wir im Auge haben, und Techniken besprechen, wie man solche Mini-Welten modellieren kann. Warum müssen wir das machen? Habe ich schon erklärt. Informatik modelliert Ausschnitte aus der realen Welt in mathematische Strukturen, die wir dann wieder mit Programmen und Algorithmen verarbeiten können oder die wir abspeichern können. Ja? Das heißt, Sie haben also immer so eine Mini-Welt. Das kann zum Beispiel eine Zelle sein mit Ihrem Genom. Das kann ein Experiment-Setting sein, irgend so ein Blot, was auch immer es da gibt. Es kann aber auch Zalando sein oder es kann die TU München sein. Ja? Irgendein Ausschnitt der Welt, es muss kein konkreter sein, kann auch ein abstrakter, konzeptueller sein. Und was wir dann tun ist, wir modellieren die und wenn wir sie modelliert haben, dann können wir noch weiter runtergehen bis auf die physische Ebene letztendlich. Wie wollen wir das machen? Wir wollen das mit sogenannten Entity-Relationship-Schemata machen. Das ist eine bestimmte Modellierungstechnik, die wir uns anschauen. Und das steht ja schon hier, das ist also eine intellektuelle Leistung. Das heißt, die Zalando-Menschen müssen sich einfach mal zusammensetzen und überlegen, sollen die Kundendaten und die Schuhe in dieselbe Tabelle oder in dasselbe Subschema oder ist das, die gleiche Entity, sind das verschiedene Entities, wie hängen die zusammen und so weiter. Ja? Wenn Sie ein ER-Schema, also Entity-Relationship-Schema, haben, dann können Sie das zum Glück ja mehr oder minder automatisch, zumindest halbautomatisch, in verschiedene näher an der physikalischen oder physischen Struktur stehenden Repräsentationen kodieren oder transformieren, sollte ich das sagen. Und eine Sache, die auch hier, das sind alles Dinge, die auch nur auf der logischen auf der logischen Ebene sind. Ja. Eine Sache, die wir auf jeden Fall machen werden, ist das hier umwandeln in ein relationales Schema. Ja. Das ist die Grundlage für relationale Datenbanken, wie wir sie betrachten. Sie können das Ganze aber auch zum Beispiel in ein XML-Schema umbauen. Was ist XML? Wer hat den Begriff schon mal gehört? Okay, niemand, auch gut. Wer hat HTML schon mal gehört? Gut. Also, Markup Languages sind einfach Sprachen, die zwei Dinge haben. Werden wir uns vielleicht auch noch ein bisschen mit beschäftigen. Tags, ja, die sagen, was ist das strukturell und inhaltlich, was folgt, und Inhalte. Ja? Also so eine typische Webseite, ein ganz wichtiges Tag ist zum Beispiel ein Link-Tag. Ja? Das eben sagt, jetzt fängt der Link an, dann kommt die URL und dann hört der Link wieder auf. Ja? Und XML ist praktisch eine sehr viel verallgemeinerte Markup-Sprache oder ein Gerüst für Markup-Sprachen, in der Sie also auch noch andere Dinge kodieren können. Also zum Beispiel Geographic Markup Language. Das ist also eine Markup-Sprache, die mit Orten, Polygonen und sowas zu tun hat. Und dementsprechend ist das sozusagen auch das Framework, was für elektronisches Publizieren im Allgemeinen relativ wichtig ist. Ja? Machen wir aber nicht. Wenn überhaupt, machen wir sowas eher am Ende. So, unser Beispiel, ja, ist die Universität. Das heißt, wir haben in der Universität eine Entität oder einen Ausschnitt aus der Welt, in dem Fall was Reales, und da drin sind eine ganze Menge von Entitäten, also zum Beispiel Studierende, Vorlesungen, Professorierende, wie auch immer, und Beziehungen zwischen diesen. Ja, weiß gar nicht, habe ich dazu noch eine Folie? Nein, gut. Ein Wort zum Sprachgebrauch, ja. Ich habe auch noch eine Folie dazu. Es ist nicht so ganz leicht, in der Informatik genderkorrekt zu sein. Ja, also Sie wissen ja, dass es heutzutage Studierende heißt. Und das ist auch kein reiner Selbstzweck, sondern eine Sache, die wir, glaube ich, gesellschaftlich unterstützen sollten, zumindest in den nicht ganz exaltierten Formen. Ja. Allerdings ist es für die Informatik halt relativ schwer, weil bei Studenten sind sie mit dem Partizip noch gut dran, also bei Studierenden. Bei Professoren sind sie schon nicht mehr so gut dran, ja, weil Professorierende gibt's nicht. Ja. Dann können sie natürlich mit Binnen-Is arbeiten und mit Binnen-X und alle möglichen. Das Problem ist nur, diese Bezeichner, die wir dann auch später haben müssen, die müssen auch auf eine gewisse Weise effizient sein gegenüber zum Beispiel Falschschreibungen und so weiter. Ja? Und da gibt es also durchaus Konflikte, dass sie Sachen vielleicht politisch korrekt benennen wollen, dass aber ihnen die Informatik an mancher Stelle da Effizienz-Kontra-Überlegungen nahelegen kann. Das Buch von Herrn Kemper ist relativ alt. Das heißt, da gab es noch keine Studierenden, da gab es nur Studenten. Ja, da gab es noch nicht mal Studentinnen und Studentinnen. Ja, also gab es schon, aber die Bezeichnung halt nicht so. Und das heißt, deswegen, weil ich auch konsistent zu dem Buch bleiben will, heißen die bei uns auch Studenten. Aber wie gesagt, da kommen wir noch drauf, wie man sowas benennt. Und das ist jetzt keine böse Absicht von mir. Wie sieht jetzt so eine Abbildung aus? Naja, das hier wäre jetzt zum Beispiel ein Entity-Relationship-Diagramm oder Schema, was jetzt die Uni auf eine sehr primitive Art abbildet. Und wir sehen hier neben den Entitäten und ihren Attributen auch noch Beziehung. Die Entitäten sind hier diese braunen Vierecke, die Attribute sind die Ellipsen und die Beziehungen sind diese Rhomben. Ja? Gut. Und das ist was, mit dem wir uns also noch näher beschäftigen wollen. Gut. Was ist jetzt das relationale Datenmodell? Naja, im Prinzip was relativ Simples. Der Name legt es ja schon nahe und auch das kriegen wir noch in vielfältiger Tiefe. Es geht um Relationen. Ja? Und Relationen ganz im mathematischen Sinne. Das heißt, Teilmengen von kartesischen Produkten im Grunde genommen. Also, wenn wir jetzt die Entitäten anschauen, zum Beispiel die Studenten, und wir vorher gesagt haben, naja, die Attribute von Studenten sind Matrikelnummer und Name, ja, dann ist doch ein Student nichts anderes als ein Zweiertupel, ja, ein Element einer Relation, einer zweistelligen Relation. Und das wiederum legt nahe, dass wir praktisch alles, was wir modellieren, als Relation modellieren können. Also Studenten, Vorlesungen, Professoren und so weiter. Ja. Und das Schöne ist, diese Beziehungen, das heißt also, welcher Student hört welche Vorlesung, das können wir auch wieder als Tupel, als Relation modellieren. Und was ist eine Relation? Da kommen wir noch im Detail da drauf, ganz mathematisch, wie gesagt. So eine Relation ist nichts anderes als eine Menge von solchen Tupeln. Und diese Mengen von Tupeln, die schreiben wir einfach in solche Tabellen rein. Ja? Deswegen werden wir uns ganz viel mit Datenbanktabellen beschäftigen. Ja? Und wenn wir diese Tabellen haben und befüllt haben, dann kann man hier mit so einem SQL-Ausdruck bestimmte Informationen aus dieser Datenbank wieder rausholen. Das heißt also, diese blaue SQL-Anfrage ist nichts anderes als die Codierung eines Informationsbedürfnisses. Nämlich, ich möchte wissen, welche Studierenden hören die Vorlesung Grundzüge. Ja, das heißt, ich habe ganz viele Vorlesungen, ganz viele Studierende, die hören allen möglichen Quatsch. Und ich sage jetzt einfach dem System, wähle mal den Namen aus von den Tabellen Studenten, Hören und Vorlesung, wobei folgende Bedingungen gelten sollen. Ja? Das heißt, die Matrikelnummer muss mit der ersten Spalte in Hören übereinstimmen, die Vorlesungsnummer in Hören muss mit den Vorlesungsnummer übereinstimmen und der Titel der Vorlesung muss gerade Grundzüge sein. Ja? Wie wir die Sachen zusammenbauen, wie gesagt, später in sehr viel größerem Detail. Im Moment sind wir noch ganz beim Überblick. Ja? Ich kann auch zum Beispiel mit meinem Datenbestand Dinge tun wie Änderungen. Das heißt, ich kann sagen, gut, Grundzüge ist irgendwie ein schwachsinniger Titel. Das Ding soll in Zukunft Grundzüge der Logik heißen. Was ich dann einfach nur machen muss, ist dieses Tupel rausfinden, ja? Und dann sagen, das zweite Element von dem Tupel ist jetzt dieser neue String, dieser neue Minitext. Ja? Gut. Und dementsprechend haben wir natürlich, wenn wir das nochmal uns anschauen, hier, haben wir natürlich verschiedene Tätigkeiten, die wir machen müssen, um jetzt so eine Datenbank endgültig auf die Räder zu kriegen. Nämlich, wir müssen auf der konzeptuellen Ebene modellieren. Wir müssen auf der Implementierungsebene, auf der logischen Ebene und vielleicht sogar auf der physischen Ebene modellieren. Und wir werden halt hauptsächlich hier oben tätig werden. Ja? Gut, das heißt, wir haben, wenn wir solche Datenbanken entwerfen wollen, haben wir verschiedene Phasen. Ja? Und die sind die, die wir hier haben. Das erste ist mal, offensichtlich müssen wir uns ja irgendwie drüber im Klaren werden, was sind unsere Anforderungen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn Sie später mal in irgendeiner Firma arbeiten und irgendwelchen Informatikern sagen sollen, was sie zu tun haben, müssen Sie mit denen zusammen so eine Anforderungsanalyse machen. Das gilt für Software, für Datenbanken, für ziemlich viel. Ja? Und da werden wir uns gleich noch ganz grob anschauen, wie die geht. Was das Ergebnis von so einer Anforderungsanalyse ist, ist eine Anforderungsspezifikation. Stichwort Pflichtenheft, Lastenheft, solche Dinge. Damit gehen Sie dann in den konzeptuellen Entwurf. Und das ist das, was wir hauptsächlich machen werden. Das ist nämlich der Entwurfsschritt, wo das Ergebnis ein Entity-Relationship-Diagramm ist. Ja, das heißt, das hier oben machen wir nicht, das machen wir. Und dann können Sie dieses ER-Diagramm in ein relationales Schema einbringen. Ja, das werden wir auch machen. Und dann folgt daraus eine logische Datenbankstruktur. Da unten werden wir überhaupt nicht mehr modellieren, denn das, nehmen wir an, ist schon vorgegeben durch das System, was wir haben. Ja? Jetzt gibt es verschiedene Arten von Anforderungen, die an verschiedenen Stellen da jetzt eingehen. Das heißt, hier in diesen eher Mini-Welt-modellierenden Teilen gehen nur die Anforderungen ein, die man Informationsstrukturanforderungen nennt. Und wenn Sie dann hinterher auch wirklich was damit machen wollen, mit Programmen, mit Java, mit all solchen Dingen, dann ist es hauptsächlich hier, hat hauptsächlich hier seinen Niederschlag. Ein bisschen natürlich auch in der Anforderungsanalyse, wie ich gleich noch erzählen werde. Ja? Und das hier oben ist völlig unabhängig von dem konkreten DBMS, was Sie nachher einsetzen wollen. Das kommt erst hier ins Spiel. Genauso wie die Hardware, auf der das nachher laufen soll, das heißt die Server und dieser ganze nerdy Shit. Habe ich nerdy Shit gesagt? Ja, nerdy Shit ist eigentlich ein guter Ausdruck. Das kommt erst hier zum Tragen. Ja? Gut. Lassen Sie uns kurz, und gleich wird's ein bisschen weniger blabla, ich schwör's, wir machen noch ein paar mehr Beispiele, ganz ruhig, es wird alles gut. Ja? Wie macht man Anforderungsanalyse? Es gibt ganze Vorlesungen über Anforderungsanalyse. Ja? Wollen wir gar nicht machen. Was wir aber, denke ich mal, relativ leicht verstehen können, ist, dass es verschiedene Schritte gibt, die durchaus immer Sinn machen. Erster Schritt, wenn wir irgendeine Mini-Welt modellieren wollen, müssen wir uns überlegen, oder anders gesagt, wenn wir eine Mini-Welt modellieren wollen im Hinblick auf bestimmte Ziele, die wir damit erreichen wollen. Ja, ich hatte Ihnen das Beispiel heute Morgen gegeben. Sie wollen einen biochemischen Versuch analysieren. Sie wollen da eine Datenbank zu machen. Oder Sie sind halt in Gottes Namen Zalando und wollen halt das mit den Schuhen und den Menschen ein bisschen zum Laufen bringen. Ja? Das heißt, das Erste, was Sie machen, Sie identifizieren sogenannte Organisationseinheiten. Zweitens müssen Sie sich natürlich Gedanken machen, was sind die Aufgaben, die diese Orga-Einheiten haben. Dann machen Sie so einen Sammelplan. Also das heißt, speziell im Hinblick auf die Anforderungsanalyse, wen frage ich im Hinblick auf welche Anforderungen etc. pp. Und dann sammeln Sie diese zwei Arten von Anforderungen ein, nämlich die Informationsstrukturanforderungen, also was für Informationen wollen Sie modellieren, welche, wie sind die strukturiert und Datenverarbeitungsanforderungen, was wollen Sie mit diesen Daten später machen. Ja. Dann, wenn Sie das getan haben, filtern Sie das Ganze, das heißt, Sie checken auf Konsistenz, Vollständigkeit, Verständlichkeit. Sie klassifizieren, das heißt, Sie machen Zuordnungen und dergleichen. Und am Ende formalisieren Sie das und das nennt man auch das Pflichtenheft. Das ist also das, was man einem Informatiker in die Hand drückt und sagt, implementier doch mal. Ja? Gut. So. Also, Informationsstrukturanforderungen sind nur noch 2-3 Folien im Überblick. Es wird alles gut. Ja? Es gibt Objekte, es gibt Attribute und es gibt Beziehungen zwischen den Attributen. Und das ist genau das, was wir im Entity Relationship Modeling machen werden. Ja? Also Beispiel für die Uni. Ich habe die Uni-Angestellten. Die haben eine gewisse erwartete Anzahl und eine Menge von Attributen. Warum muss ich sowas wie Anzahl auch mitmodellieren? Antwort: Wenn Sie eine Uni haben, in der 10 hoch 25 Angestellte drin sind, dann müssen Sie das System ein bisschen anders gestalten als eine Uni, in der es nur 2 Angestellte gibt. Das heißt, das ist eine Sache, die Sie für die Leute auch aufnehmen, die sich später um die physische Modellierung Gedanken machen und um Effizienzfragen. Und dann gibt es, wie gesagt, auch Beziehungen, wie zum Beispiel Prüfen, das Leidige. Da sind verschiedene solche Entitäten dran beteiligt, Professoren, Studenten, Vorlesungen. Ja. Und auch diese Beziehungen können wiederum Attribute haben, zum Beispiel Datum, wann ist die Prüfung und welche Note ist da erreicht worden. Ja. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Datenverarbeitungsanforderungen. Da beschreiben Sie also Prozesse, was dann mit diesen durch ein ER-Diagramm zum Beispiel modellierten Geschichten geschehen soll. Eine Geschichte ist zum Beispiel, ein Zeugnis auszustellen. Jeder von Ihnen möchte gern eins haben, ja, und irgendwer muss es machen. Das heißt, das Studierendensekretariat muss das irgendwann ausstellen oder der Schriftführer. Und dazu muss er bestimmte Daten haben, das muss er in einer bestimmten Häufigkeit machen und im Hinblick auf die Effizienz hat das auch natürlich eine gewisse Priorität. Ja? Gut. Nur so viel zur Anforderungsanalyse. Wie gesagt, wenn man das richtig und systematisch macht, ist das eine ganze Vorlesung für sich. Das wollen wir aber nicht, brauchen wir nicht. Wir steigen direkt beim konzeptuellen Entwurf ein. So, jetzt wird es relativ konkret. Okay, gut. Konzeptueller Entwurf, ja, Informationsstrukturanforderung. Nehmen wir mal an, Sie haben die jetzt erhoben und müssen jetzt so ein Entity-Relationship-Diagramm bauen. Erste Frage, warum sollte Sie das interessieren? Ja? Da lachen Sie. Ja? Ja, Antwort, weil es immer die erste Aufgabe in der Klausur ist. Ist keine befriedigende Antwort, aber zumindest eine, die man so hinnehmen kann. Ja? Also was gibt es? Haben wir schon gesagt. Es gibt Entities, da sagt schon die Bezeichnung, was das ist, eben eine Entität. Das kann was Abstraktes sein, wie Bruttosozialprodukt, kann was Konkretes sein, wie Person. Ja? Muss also nicht was Physikalisches sein. Dann gibt es Beziehungen und Beziehungen werden natürlich unter anderem dadurch gekennzeichnet, von welcher Stelligkeit sie sind. Also das ganz Typische sind binäre Beziehungen. Ja, ist im echten Leben auch so, ja, man hat halt nur einen Freund und nicht, also einen Freund. Also gut, kommt jetzt drauf an, ja. Weiß ich nicht. Also jetzt zu meinen Zeiten jedenfalls. Und ja, es gibt aber auch Konstellationen, wo man ternäre Beziehungen hat. Ja, gibt es auch Filme drüber. Rekursive Beziehungen hat man auch manchmal. Wie auch immer. Also rekursive Beziehungen sind einfach die, die sozusagen jetzt eine Entity mit sich selbst oder mit einer anderen verknüpfen, also mit einer anderen Instanz des gleichen prinzipiellen Entity-Typs. So kann es zum Beispiel sein, dass Vorlesungen mit sich selbst verknüpft sind in Bezug darauf, welche voraussetzt. Ja? Das heißt also, wenn ich sage, Algebra 1 ist die Voraussetzung für Algebra 2, dann ist diese Voraussetzen-Beziehung einfach von Vorlesung zu Vorlesung. Damit ist aber nicht immer gemeint, dass nur dieselbe mit derselben in Bezug steht, sondern einfach nur eine Vorlesung aus der Entität steht mit einer anderen in der Regel in Beziehung. Ja? Das sind also alles Möglichkeiten, die wir haben. Und dann haben wir gesagt, gibt es Attribute, die auch relativ wichtig sind. Also bei Studis eben Name, Semester, Matrikelnummer, was auch immer. Und dann haben wir noch zwei weitere, die wir noch nicht hatten. Eines ist sehr wichtig. Sie sehen schon, dass von diesen drei gelben Ellipsen immer nur eine unterstrichen ist. Ja? Und Das ist ein sogenannter Schlüssel. Und der Schlüssel ist ein eindeutiges Attribut oder eine eindeutige Kombination von Attributen, die geeignet ist, eine Entität eindeutig zu identifizieren. Und da gibt es eine ganze Menge, die wir auch kennen. Zum Beispiel die Matrikelnummer ist so ein typischer künstlich eingeführter Schlüssel. Das heißt, die Matrikelnummer gibt es nur, damit sie als Schlüssel fungieren kann, damit sie sich der Universität gegenüber eindeutig ausweisen können im Prinzip. Ja? Warum gibt es so eine Matrikelnummer? Könnten wir nicht mit Vorname, Nachname arbeiten? Ja, ist klar, Vorname, Nachname funktioniert nicht, weil Christian Müllers gibt es an dieser Uni mutmaßlich mal mindestens 20 verschiedene. Ja? Jetzt kann man sagen, ja gut, dann nimm halt noch das Geburtsdatum dazu. Auch da sagt einem die Wahrscheinlichkeitstheorie, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass eine bestimmte Menge von Menschen vorausgesetzt, zwei zum gleichen Tag Geburtstag haben. Ja? Also hier in diesem Raum bin ich mir ziemlich sicher, dass es mehrere Leute gibt, also mindestens mal ein Pärchen, was am selben Tag Geburtstag hat. Können sich leicht ausrechnen. Vielleicht machen wir das auch irgendwo mal noch. Jedenfalls, das reicht auch nicht. Also machen Sie künstliche Schlüssel. Ja? Das ist das. Dann haben wir last but not least auch noch Rollen. Das sind einfach zusätzliche Bezeichner, die, wir haben ja im Auge, dass das eine Modellierung ist, die dokumentieren sollen, welche Rolle die jeweilige Entität in der jeweiligen Beziehung spielt. Ja? Wenn wir uns jetzt also die Beziehung Hören anschauen, spielen die Studenten die Rolle des Hörers und die Vorlesung die Rolle der Lehrveranstaltung. Ehrlich gesagt, das werden wir nicht häufig brauchen. Ja? Wichtig sind also diese vier Sachen, Entities, Relationships, Attribute und Schlüssel. So, jetzt kommen wir schon zu dieser genderkorrekten Folie. Ja? Grundsätzlich, wenn Sie modellieren, egal ob Sie das jetzt als BWLer machen oder als Informatiker oder als Mensch vom Studentensekretariat oder vom Studierendensekretariat, heutzutage sind Sprachgebrauche aus einem gewissen Grund da. Ja? Wir alle wissen, da gibt es extreme Meinungen, ja? Also zum Beispiel die klassische Chauvinistenmeinung, die ist immer schon Studentenkurser und die heißt da immer noch so in Zukunft. Bis hin zur Meinung, dass man StudX nur schreiben darf, weil es ja auch Menschen gibt, die, was weiß ich, für Chromosomenkonstellationen haben. Also, keine Ahnung. Ich meine, das ist auch eine Minderheit, die wir respektieren müssen. Aber die Frage ist halt immer, machen wir das im Sprachgebrauch klar? Ja? Und also die erste und die letzte sind halt extreme Meinungen. Und man kann, für die gibt es auch Gründe. Also diese Menschen, die in der Genderforschung tätig sind, die haben ja gute Gründe, warum sie das Binnen-X benutzen wollen. Das Problem ist nur, und das sehen Sie hier schon beim Studierenden, sie kommen halt in ziemliche Bezeichnungsbredouille, ja? Weil gewisse Dinge eben noch nicht gesellschaftlich ganz etabliert sind. Ja? Und da ist es natürlich von der modellierenden Perspektive manchmal günstig, man zieht sich auf was zurück, was allgemein agreeable ist. Ja? Warum? Wenn Sie das modellieren, müssen ja später auch noch Leute damit arbeiten. Also Informatiker müssen damit Programme schreiben, der Business Intelligence Mensch muss verstehen, was da Sache ist und so weiter. Und bei allem gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich verschreibt. Ja? Wenn Sie also Binnen-Is wählen, kann irgendeiner kommen und dann mal aus Versehen das Binnen-I klein schreiben. Das ist aber genau wie falsche Kommasetzung, dadurch entsteht ein anderer Sinn. Ja? Wenn ich das Binnen-I bei Studentinnen kleinschreibe, dann sind halt nur noch die Mädels gemeint. Ja? Und deswegen ist es oft gut, wenn Sie englische Bezeichner nehmen. Wir werden ganz oft in der Veranstaltung die englischen Begriffe so lassen, wie sie sind, ganz einfach, weil wir auf viele Probleme nicht stoßen. Und weil zweitens viele Computerbegriffe per se schon Englisch sind. Ja, also ich bin kein Anhänger der Philosophie, dass das schließlich eine Vorlesung an der deutschen Uni ist und dass deswegen alles Deutsch sein muss. Warum? Hat niemand gesagt. Ja? Wichtig ist nur, Wir haben einen Begriff, den wir uns merken, ob der jetzt Student oder RAM oder Prozessor ist oder was auch immer. Gut, bei Prozessor ist es nicht so sinnig, das weiß jeder. Aber es gibt halt viele Begriffe, da wollen wir nicht ständig übersetzen. Das heißt, ich empfehle Ihnen englische Bezeichner. Vorteil ist auch, wenn Sie einen Programmierer aus China haben, der versteht es immer noch. Ja? Wenn Sie das jetzt auf Deutsch machen, eben nicht mehr so. Ja? Gut. Historisch, wie gesagt, das Buch ist noch in alter Notation und deswegen werden wir da auch zumindest auf den Folien dabei bleiben. So, das ist das Unischema, so wie Sie es auch noch hassen lernen oder lieben lernen werden, je nachdem. Weil mit dem werden wir alle unsere Anfragen, die wir in SQL beispielhaft machen, nachher besprechen. So. Das heißt also, es gibt Studentenvorlesungen, Assistenten und Professoren. An Beziehungen gibt es Voraussetzen, Hören, Prüfen, Arbeiten für und Lesen und eine ganze Menge von Attributen. Ja? Gut. Erstmal wollen wir nochmal uns anschauen, wie ist denn das jetzt mit den Relationen? Ja? Also nochmal einen Schritt zurücktreten, bisschen mathematisch sein, ja? Und nächste Stunde werden wir für alles schöne Beispiele haben. Ja, weil, wie gesagt, Verzahnung, Vorlesung und Zentralübung. Ja? Also, was ist eine Relation? Eine Relation, hier das R, ist eine Teilmenge vom kartesischen Produkt von Mengen. Das heißt, Relation ist natürlich auch wieder eine Menge und diese Entitätenmengen sind auch wieder Mengen. Ja? Und im Prinzip ist es so, dass natürlich hier die Reihenfolge erstmal wichtig ist. Ja? Das heißt, ein Mensch mag gern eine Speise. Dass eine Speise auch gern einen Mensch mag, macht keinen Sinn. Das heißt, kartesische Produkte haben eine Reihenfolge. Es ist also im Gegensatz zum multiplikativen Mal bei diesem kartesischen Produkt durchaus nicht egal, was vorne steht. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung, wenn wir, das erscheint ja mathematisch relativ abstrakt, wenn wir das einfach ganz konkret machen, dann haben wir zum Beispiel diese Menge von Entities E1, Hannah, Horst und Judith, und diese Mengen von Entitäten E2. Das müssen jetzt nicht auch 3 sein, das können auch 17 hier sein und 5 hier. Ja, ist nur ein Zufall, dass beide halt die Mächtigkeit 3 haben, ja? Und dann kann es sein, dass aus der Menge dieses kartesischen Produkts, wie viele Zweiertupel kann ich aus Personen und Speisen bilden? Prinzipiell, wenn hier jeweils 3 drin sind? 3, bingo, genau. Ja. Also wenn es 3 Menschen gibt und 3 Speisen und ich will Mark im Prinzip beschreiben, dann ist der Raum, aus dem ich auswählen kann, 3 mal 3. Also 9 Tupel kann ich konstruieren, 9 Zweiertupel, ja. Und die Mark-Gern-Konkrete, die Instanz oder die Ausprägung der Mark-Gern-Relation hat natürlich nur eine Untermenge dieser 9 möglichen Paarungen, zum Beispiel diese 4. Ja? Also Hannah mag Sushi, Horst mag Sushi, Judith mag Spaghetti, Horst mag Spaghetti und fiktiv wäre es natürlich auch möglich, dass Hannah auch Spaghetti mag. Ja? Das heißt, im Prinzip können Sie aus diesen prinzipiellen 9 Möglichkeiten des kartesischen Produkts auswählen, was Sie wollen. Ja? Und das ist dann unsere konkrete Relation R. Und das Schöne ist, wie schon gesagt, Entities sind nachher Relationen, aber diese Beziehungen sind auch wieder durch Relationen modelliert. Ja? Kommen wir noch genauer drauf. Jetzt ist es natürlich wesentlich, dass wir, wenn wir über Relationen reden, haben wir eine ganze Menge von verschiedenen Arten von Relationen. Wir haben transitive Relationen, reflexive Relationen, funktionale Relationen, symmetrische Relationen, asymmetrische Relationen. Es gibt jede Menge Sorten von Relationen. Ja? Und was uns interessiert, ist insbesondere, wie viele Entitäten der ersten Sorte, im Fall jetzt von binären Beziehungen, mit den Relationen, mit den Entitäten der zweiten Entity-Sorte oder der zweiten Entity verbunden sind. Ja? Und das modellieren wir zusätzlich mit sogenannten Funktionalitäten. Warum sollte Sie das interessieren? Weil das das Erste ist, was man in Aufgabe 1 in der Klausur immer machen muss, nämlich irgendwie Funktionalitäten rausfinden bzw. modellieren. Erste Art von Funktionalitäten ist die 1:1 Beziehung. Das heißt, ein Mann ist mit einer Frau verheiratet und eine Frau ist auch wieder mit einem Mann verheiratet. Das heißt, wir haben ein Bild, wie wir es hier haben. Das heißt, wenn ich ein Element von E1 habe, dann ist es höchstens mit einem Element von E2 verbunden, aber nicht mindestens. Ja? Das können wir hier im Hörsaal relativ gut sehen, weil typischerweise, Ihr Alter eingerechnet, die wenigsten von Ihnen werden verheiratet sein. Ja? Das heißt, es gibt durchaus Männer, die nicht verheiratet sind und Frauen, die nicht verheiratet sind. Klar. Also nicht jeder Mann muss auch eine Frau haben und nicht jede Frau muss einen Mann haben. Das heißt, jede Entity E1 hat höchstens eine E2, mit der es in Beziehung steht und jede Entity E2 höchstens eine, mit der sie hier in E1 in Beziehung steht. Zweite Geschichte, die wir haben können, ist die 1:n Beziehung. Ja? Beispiel wäre Mitglied des Landtags als Beziehung. Und die Entities sind Bundesland und bestimmte Menschen. So, die Lesweise ist, ein Bundesland hat viele Menschen im Landtag, ja, aber ein Mensch kann in dieser Modellierung nur in einem Landtag sitzen. Ja. Das heißt, Sie können es so rum und so rum lesen, es macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, wenn wir ein Bundesland haben, hier in E1, dann kann das mit mehreren hier in Verbindung stehen. Wenn wir aber einen Mensch haben, kann der höchstens mit einem Bundesland in der Beziehung Mitglied des Landtags stehen. Es gibt natürlich unter den Menschen in Bayern die überwiegende Mehrzahl, die nicht in Beziehung mit dem Bundesland Mitglied des Landtags steht, weil natürlich im Landtag nur ein paar Hanseln sitzen und die allermeisten, wie wir jetzt hier sitzen, nicht im Landtag. Ja? Umgekehrt ist es so, dass es, und das ist hier vielleicht ein bisschen missverständlich, es gibt natürlich kein Bundesland, was niemand im Landtag sitzen hat. Also eigentlich gibt es diese beiden Elemente nicht, ja? Weil jedes Bundesland hat natürlich Menschen, die im Landtag sitzen. Das müsste man auf der Folie quasi ändern und müsste die beiden hier zum Beispiel rausstreichen. Ja? Können es auch von Hand machen, wenn es wollen. Ich ändere es vielleicht nachher. Ja? Wenn es eine 1:n Beziehung gibt, gibt es natürlich auch eine 1:1 Beziehung. Ja? Das heißt, ein Professor liest viele Vorlesungen, aber eine Vorlesung wird nur genau von einem Professor gelesen. Zumindest in dieser Modellierung. Ja? Kann ja sein, dass die erste Semesterhälfte von jemand gemacht wird und die zweite von jemand anders. Ja? Das ist hier nicht so. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das jetzt ein Riesenunterschied zwischen 1:n und n:1, ist kein substanzieller Unterschied. Ich meine, auf die Reihenfolge kommt es an, das heißt, es ist schon ein Unterschied, aber vom grundsätzlichen Denken her ist es kein Unterschied. So, dann gibt's, und das haben es auch schon geahnt, natürlich auch die n:m-Beziehung. Hier wäre zum Beispiel das Beispiel Vorlesungen hören und Studierende. Ja? Eine Vorlesung kann von vielen Studierenden gehört werden und ein Studierender hört oder eine Studierende hört viele Vorlesungen. Das heißt, wir können von keiner Seite aus da irgendeine Beschränkung angeben und das modelliert man mit n:m. Ja? Das gilt natürlich nicht nur für binäre Beziehungen. Wenn Sie jetzt also eine ternäre Beziehung, also so eine Dreierbeziehung haben, die also drei Entitäten miteinander in Bezug setzt, dann kann es zum Beispiel eine 1:1:n oder eine n:m:p oder eine 1:1:1. Also Sie haben bei jeder Kante, bei jedem Strich, ja, der von einer Entität zu einer Beziehung führt, da müssen Sie ein Symbol dran schreiben und das kann entweder 1 sein oder ein Buchstabe. Und die Buchstaben fangen halt bei n an. Ja? typischerweise wird man selten zum Beispiel ein O nehmen. Warum wird man selten ein O nehmen? Bitte sehr. Weil man es mit der Null verwechseln kann, genau. Ja. Also wird man eher schreiben N zu M zu P zu Q und so weiter. Ja. Jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn wir bei Z angekommen sind? Ja. Was macht man da? Ist das relevant? Meinungen, Thesen. Bitte sehr.
Ja, also theoretisch könnte man ja dann am Anfang vom Alphabet wieder anfangen.
Also eine Meinung ist, wir könnten am Anfang vom Alphabet wieder anfangen, ja? Andere Meinungen, andere Möglichkeiten?
Also die Beziehungen sind dann nicht mehr relevant, wahrscheinlich oder viel zu komplex.
Völlig, also ich würde, ist prinzipiell richtig, was Sie sagen, aber ich wiederhole es nochmal. Er hat gesagt, an sich tritt der Fall ja gar nicht auf. Sie können ja mal, oder selten, Sie können ja mal nachzählen, wie viele Buchstaben von N an bis Z da sind. Sind eine ganze Menge, ich habe es jetzt nicht gezählt. Im Geiste mal machen, mir die Antwort zu rufen. In der Regel ist eine Modellierung, die so viele Entitäten miteinander in Bezug setzt, vielleicht auch keine besonders gute Modellierung. Es kann mal Fälle geben, wo das unvermeidlich ist, aber typischerweise, vielen Dank, völlig richtig analysiert, wird es eigentlich selten vorkommen. Ja? Bitte?
13,
bingo. Ja, super. Also es wäre also eine Beziehung, die 13 verschiedene Entitäten miteinander in Bezug setzt. Und das ist auch, wenn Sie sich vorstellen, wie müsste ich sowas lesen, schon so komplex, so unhandlich, dass man in der Regel geneigt ist, das ein bisschen auseinanderzuziehen. Das heißt, der Fall tritt eigentlich nicht auf. Wenn er auftritt, behelfen Sie sich irgendwie. Entweder Sie fangen wieder bei A an oder Sie zählen halt Z1 und dann wieder N1 und so weiter. Ja, kann man alles machen. Gut. Jetzt Beispiel, dreistellige, ternäre Beziehung. Ja? Wir haben jetzt hier zwei Fälle, die wir uns mal anschauen wollen, nämlich eine N zu M zu P Beziehung und eine N zu M zu 1 Beziehung. Ja? Was ist jetzt an den Sachen hier so interessant, wenn wir eine oder mehrere Einsen darin haben? Antwort: Dann handelt es sich um Funktionen. Ja? Und das kann man sich auch nochmal ganz schön klar machen. Ja? Was ist das, was man für eine Funktion hält? Ja? Na, für eine Funktion halte ich doch sowas. Ja? Das würde ich als Funktion bezeichnen. Ja? Das ist aber eigentlich nichts anderes, als dass sie Paare bilden, nämlich Paare von X und Paare von Y. Ja? Und die Funktion wird jetzt einfach durch ganz viele von diesen Paaren gebildet. Ja? Das große Problem ist, dass wir diese Art von Funktion, wie ich es jetzt hier hingemalt habe, schlecht als Relation modellieren können. Warum? Weil das ist ja eine Funktion von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Ja? Leider sind die reellen Zahlen überabzählbar. Ja? In dem Beispiel vorher mit Judith und Spaghetti und so, war ja gerade das Coole, dass die Entitäten einfach, sie konnten die zählen. Ja? Spaghetti, Schweinsbraten, Lasagne. Ja? Und das können sie halt immer so weitermachen. Das heißt, diese Mengen sind praktisch immer endlich mächtig. Ja? Oder wenn wir sie ganz mathematisch betrachten wollen, könnte es auch den Fall geben, dass wir zum Beispiel sowas haben wie die ganzen Zahlen oder die natürlichen Zahlen. Die können wir aber abzählen. Die reellen Zahlen können wir leider nicht abzählen. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, was ist die nächste reelle Zahl nach Pi? Ja, Pi plus 0,1? Nee. Pi plus 10 hoch 17? Nee. Ja, also zwischen Pi und Pi plus 10 hoch 17 sind auch wieder unendlich viele reelle Zahlen. Sie können jedes Paar von reellen Zahlen nehmen und es sind immer unendlich viele dazwischen. Deswegen kann man so eine Funktion nicht so einfach, also so eine Funktion von R nach R, ja, so eine Funktion, die kann man nicht so einfach als Tupel schreiben. Wohl kann ich das aber bei einer Funktion, die, sagen wir mal, n nach n abbildet. Ja? Da kann ich ja auch sowas malen hier, x und y, und habe halt zum Beispiel sowas hier. Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel, x wird auf x Quadrat oder sollten wir vielleicht n auf n Quadrat abgebildet. Ja? Ich mache halt hier gerade nicht die Zwischenschritte, sondern ich sage, ich habe halt einfach nur diese Paare. Ja? Wobei das im Prinzip auch schon nicht richtig ist, weil die geht ja eigentlich hier erst los. Ansonsten müsste ich natürlich z auf z schreiben. Ja? Und das heißt, diese Funktion, die ich hier habe, die wird halt aufgeschrieben als eine Menge von solchen Tupeln. Ja? Sowas, 2, 4, 3, 9 und so weiter. Und das hier ist also eine Relation. Sie ist per se unendlich mächtig, ja? Aber sie ist auch wieder abzählbar. Ja? Und die Grundmenge ist natürlich die Menge der Zweiertupel von natürlichen Zahlen. Wenn die natürlichen Zahlen abzählbar sind, sind es dann auch alle Zweiertupel von natürlichen Zahlen? Meinungen? Ja? Warum?
Weil der eine Parameter ist begrenzt und da kann man nur begrenzt als Tupel geben.
Also seine Antwort war, die eine Hälfte sei ja begrenzt.
Nicht begrenzt, sondern abzählbar.
Abzählbar. Und dann?
Ist ja automatisch Tupel auch abzählbar.
Okay, gut. Also die Antwort ist völlig richtig. Automatisch bedarf noch ein bisschen Nachdenkens. Ja? Also seine Antwort war, wenn die erste Zahl, also das, was ich hier als Ausgangsobjekt nehme, wenn das abzählbar ist, diese Menge, dann ist ja die Menge von Paaren auch abzählbar. Und es stimmt, aber wenn Sie das in ein Schema reinschreiben, ja, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja, dann haben Sie ja so eine Struktur. Ja, also das sind alle Paare von natürlichen Zahlen. Ja. So, jetzt wissen wir, wie wir hier abzählen. Wir wissen auch, wie wir hier abzählen. Aber die Frage ist jetzt, wie zählen wir da drin ab? Sie haben gesagt, das ist automatisch so. Ja. Aber wenn ich jetzt erstmal sage, ich zähle erstmal alles nach dem ersten Element, naja, dann zähle ich sozusagen hier hoch, ja, und verschwinde in die Unendlichkeit. Das heißt, den erwische ich ja schon nie. Ja. Wenn ich umgekehrt nach dem zweiten abzähle, dann fange ich hier an und verschwinde hier gegen unendlich. Was kann man machen? Idee? Bitte? Abwechselnd zählen geht schon sehr gut in die richtige Richtung. Wer mag es noch ein bisschen präzisieren? Ja, man zählt, ja, bitte sehr. Oh, Sie haben noch nichts gesagt, ja.
Vielleicht nur in Zacken.
Ja, in Zacken, genau, das ist genau das Ding, ja. Man zählt einfach diagonal ab, ja. Also im Prinzip so, ja. Weil da können Sie sicher sein, Sie erwischen irgendwann alle. Ja, das ist absolut super und das ist das, was Sie mit automatisch meinten. Ja? Das ist also eine Sache. Das heißt, aus endlichen oder aus abzählbaren Mengen, wenn ich da Tupel bilde, dann ist die Grundmenge für diese Tupel auch wieder abzählbar. Ja? Und unsere Relationen sind ja immer Teilmengen davon. Das heißt, unsere Quadratrelation, die wir hier haben, ja, ist jetzt eine Teilmenge von der Menge n kreuz n. Ja? Also unsere Quadratrelation ist eine Teilmenge von n kreuz n. Ja? Jetzt haben wir gesagt, okay, gut, das ist das, was wir für eine Funktion halten. Ja? Und haben gesagt, das einzige Problem ist die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen. Also könnten wir das doch, glaube ich, auch als Funktion akzeptieren. Ich male es nochmal ein bisschen schöner. Also 1, 1, so und 3 wäre dann halt die 9. Also dass wir hier quasi so eine Parabel uns denken, aber sie nicht wirklich haben. Ja? Das können wir ja auch als Funktion bezeichnen. Was macht das Ding denn zu einer Funktion? Warum ist das eine Funktion? Und wenn ich jetzt hier noch was hinmale, warum ist das jetzt keine Funktion mehr? Es sind doch auch jede Menge Tupel, die eine Teilmenge von n kreuz n sind. Ja? Also ich wähle einfach irgendwelche hier aus. Warum ist das keine Funktion? Bitte sehr. Richtig. Die Antwort ist, die sie gab, ist völlig richtig. Einem y-Wert darf höchstens ein x-Wert zugeordnet werden. Ja? Völlig super. Ja? Das heißt, hier habe ich ja jetzt zwei y-Werte, die auf denselben x-Wert gemappt werden. Dieser y-Wert und dieser y-Wert, die werden auf denselben x-Wert gemappt. Und das darf nicht sein. Ja? Es darf aber sehr wohl sein, wenn Sie jetzt zum Beispiel diese alternative Funktion haben, ja, wo wir sagen, wir bilden von z nach z ab. Ja. Das heißt, wir könnten unsere Parabel auch so machen. Ja. Also unsere Teilparabel, unsere natürliche abzählbare Parabel. Ja, dann kann es ja durchaus sein, dass ein y-Wert, also dass derselbe y-Wert auf zwei verschiedene x-Werte abgebildet werden darf. Ja? Also dafür, dass es eine Funktion ist, dürfen nicht zwei y-Werte auf denselben x abgebildet werden. Ja? Es darf aber selbstverständlich sein, dass ein y-Wert zu ganz verschiedenen x gehört. Ja? Also minus 2 Quadrat ist dasselbe wie 2 Quadrat. Ja? Und das heißt, eine partielle Funktion ist eine Relation, egal wie viel stellig, wo wir eine 1 haben. Ja? Und zwar ist das dann nicht mehr nur ein kartesisches Teilprodukt von E1 bis En, sondern das können wir auch schreiben, E1 bis En, wobei wir K auslassen, wird auf EK abgebildet. Ja? Das heißt, x wird auf y beispielsweise abgebildet. Also jetzt hier in dem Beispiel, was wir hier hatten, unser f, ja, da wird unser x auf y abgebildet. Und wenn wir jetzt mal schauen, wo machen wir, oder nehmen wir mal die Funktion hier. Ja. Was haben wir hier? Wir haben halt die Menge der x'e und die Menge der y's, ja. Und wo müssen wir jetzt sozusagen, wenn wir hier das mal jetzt so schreiben, also das sind unsere x'e, das ist unsere Relation oder Funktion, es ist ja beides gleichzeitig. Und hier sind unsere y's, was schreiben wir jetzt hier ran? Ja? Naja, eben viele verschiedene x können auf ein y abgebildet werden, ja. Aber ein y kann, also ein y gehört zu verschiedenen x, aber ein x gehört auch nur zu höchstens einem y, ja. Und deswegen ist das, wenn wir eine 1 haben, ist das was, was wir als partielle Funktion bezeichnen, ja. Also eine an irgendeiner Stelle eindeutige Relation ist eine Funktion. Okay, das ist genau in line mit dem, was wir aus der Mathematik kennen. Ja? Jetzt ist natürlich die Sache, es ist auch dann noch eine partielle Funktion, wenn hier bei manchen auch noch eine 1 steht. Ja? Weil das war zum Beispiel dieses Beispiel hier, nennen wir es mal F1, weil bei unserem F1 haben wir genau die Geschichte gehabt, dass hier zwei Einsen stehen, ja? Ein x hat höchstens ein y und ein y hat auch höchstens ein x, weil wir ja nur die rechte Teilparabel hatten, wenn wir von n nach n abbilden, ja? Dann haben wir zwar praktisch was sehr Ähnliches, aber wir haben zwei Einsen dastehen. Jetzt ist die volle Parabel eine partielle Funktion. Aber die halbe Parabel ist aber ja auch eine partielle Funktion. Warum nicht? Ja? Das heißt, dafür, dass es eine partielle Funktion ist, ist sozusagen diese 1 maßgeblich als partielle Funktion nach y. Und da ist es egal, ob jetzt hier ein N oder eine 1 steht. Das Schöne hier ist, wir haben dann nämlich auch eine Funktion, die umkehrbar ist. Das heißt, in dem Fall wissen wir, wenn ich diese Burschis jetzt nicht habe, wissen wir zu jedem y auch eindeutig das x. Das heißt, wir haben eine partielle Funktion von x nach y, aber auch eine partielle Funktion von y nach x. Das heißt, hier haben wir eine Bijektion, eine eindeutige Abbildung. Und das ist es auch im Wesentlichen schon. Das heißt, bei diesen Buchstaben könnten jetzt theoretisch auch noch Einser stehen, das würde uns nicht stören. In Bezug auf die Entity EK ist diese Relation also eine partielle Funktion. Was hat das mit Seminarthemen zu tun? Folgendes. Sie erinnern sich an das Beispiel von RNA-Viren. Und da sehen wir jetzt auch schon dran, was es bringt, diese Art von Modellierung zu machen. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass ein Studi ein Thema bei zwei verschiedenen Profs verkauft, dann können wir das in unserem ER-Entwurf schon vorsehen, indem wir die richtigen Einsen und Ns hinschreiben. Beispiel. Hier haben wir jetzt eine ternäre Beziehung, die heißt betreuen und die setzt in Bezug Studis mit Professoren und Seminarteam. Und Sie sehen schon, wir haben ein N und zwei Einsen. Jetzt lesen wir das Ganze mal aus der Sicht der lilanen Eins, die bei Professoren steht. Was sagt das? Offensichtlich ist es ja eine partielle Funktion, weil da steht eine Eins. Und das heißt, wenn ich das Seminarthema weiß und den Studierenden weiß, dann weiß ich auch eindeutig den Professor dazu. Die braune Eins heißt, wenn ich den Professor weiß und den Studierenden, dann weiß ich auch das Seminarthema. Und diese Modellierung stellt jetzt sicher, dass bestimmte Fälle nicht auftreten können. Hier oben ist jetzt nochmal die gleiche Folie, einfach nur nochmal als Referenz. Was erzwingen wir jetzt durch die lila 1? Durch die lila 1 erzwingen wir eine sogenannte Konsistenzbedingung, dass Studierende dasselbe Seminarthema nur einmal bearbeiten dürfen. Das heißt, sie können nicht zweimal das Thema RNA-Viren bei zwei verschiedenen Profs verkaufen. Das ist genau diese Geschichte. Warum? Wenn der Student Fritz jetzt diesen Stunt mit den zweimal Verkaufen von RNA-Themen machen wollte, dann ist klar, dass wir nicht den Fall haben dürfen, dass RNA-Viren und Fritz einmal auf Professor Schnitzenpilz und einmal auf Professor Ratzenfatz abgebildet wird. Das darf nicht der Fall sein. Sondern wenn ich RNA-Viren und Fritz habe, dann ist klar, es darf nur beim Professor Ratzenfatz sein und dasselbe Ding darf er nicht nochmal bei der Frau Professor Schnitzenpilz verkaufen. Wichtig. Braune Konsistenzbedingung. Bei jedem Professor, bei jeder Professorin dürfen Studis nur ein Seminarthema ableisten. Sie kennen ja auch die Studis, die manchen Lehrstühlen sehr treu sind und da ungefähr alles machen. IDP, Masterarbeit, Bachelorarbeit, Seminar, Proseminar, Was passiert? Die haben halt dann eben nur von einem Thema an. Und das will man nicht, deswegen sagt man, Studierende dürfen bei derselben Professorin nur ein Thema ableisten. Das heißt, wenn ich den Fritz weiß und die Frau Professor Schnitzenpitz, dann weiß ich eindeutig, dass der ein Seminarthema mit dem Thema XY bei ihr gemacht hat. Wenn das nicht so wäre, wenn jetzt Fritz und Schnitzenpitz auf zwei verschiedene Seminarthemen abgebildet werden würden, dann haben wir genau diese braune Bedingung verletzt. Das heißt, diese Bedingung der Vielfalt. Was jetzt aber durch das N durchaus noch möglich ist, ist, dass Professoren Seminarthemen wiederverwenden können. Das heißt, wir als Prof kann ich dasselbe Thema an verschiedene Studis geben. Das geht, warum nicht? Und es kann sein, dass ein Thema von mehreren Profs vergeben werden kann, also RNA-Viren, einmal von Schnitzenfitz, einmal von Ratzenfatz vergeben, ja, aber dann halt nicht beide an Fritz, sondern einmal an Fritz und einmal an die Ramona. Ja. Und das ist genau das. Wir haben also eine ganze Menge von, über diese partiellen Funktionen, eine ganze Menge von Modellierungsfreiheit, die wir ausdrücken können. Und zum Abschluss nochmal ein Beispiel. Hier ist jetzt eine ganz konkrete Ausprägung dieser Betreuungsrelation gegeben. Ja? Das heißt, alle Dreiertupel, die in der Beziehung B sind, sind jetzt hier durch verschiedene Rhomben nochmal gekennzeichnet. Das sind jetzt also nicht verschiedene Beziehungen, sondern nur einzelne Tupel, die in der Beziehung enthalten sind. B1 bis B6. Und es gibt legale Ausprägungen, das sind sozusagen die, mit denen Sie erstmal starten, also zum Beispiel die rote. Seminarthema, Studie S1 hat Thema T1 bei Prof P1. Ist kein Problem. Meine, das erste Tupel können es immer hinzufügen, sozusagen. Ja? Das Lilane ist auch kein Problem, weil es verletzt keine der beiden Konsistenzbedingungen. Interessant wäre es, wenn der Studi S1 oder die Studi S1 jetzt beim Prof P1 nicht nur das Thema T1 machen wollte, sondern auch das Thema T3. Weil was würde das verletzen? Das würde die braune Konsistenzbedingung verletzen. Das heißt, wenn wir die rote haben, dann dürfen wir die braune hier nicht mehr hinzufügen. Ja? Und das hier ist leider doppelt gestrichelt, also das soll nur braun gestrichelt sein. Das, was dahinter liegt, ist nicht das, was ihr eigentlich wollt. Ja? Das heißt, solide Sachen, wenn Sie nur die soliden haben, ist alles gut. Wenn Sie eine der beiden gestrichelten hinzufügen, dann passt was nicht. Ja? Und das ist eben ganz wesentlich, was wir hier haben. Und wir werden das nächste Mal eine ganze Menge von Beispielen machen für solche Modellierung. Das heißt, wir werden uns überlegen, wie kann man Züge modellieren, Bahnhöfe, Hotels, Menschen, Fußballweltmeisterschaften, all sowas. Ja? Das heißt, das wird der Einstieg sein, nächsten Freitag 9 Uhr. Und das ist schon das Erste, wo wir es halt verzahnen. Wir haben heute erstmal ein bisschen was vorgelegt, über das wir reden müssen. Und am nächsten Freitag setzen wir das einfach in Aufgaben in die Tat um. Schönes Wochenende wieder schon mal.